NZZ Megahertz. Glauben?
Oh Gott.
Die Jahre mit Ende 20, Anfang 30 sind anstrengend. Man kennt sich langsam genug gut, um zu wissen, was man nicht will. Und gleichzeitig stehen immer noch sehr viele Wege offen. Job, Beziehung, Zuhause, Kinder, ja oder nein. Es sind weitreichende Entscheidungen, die wir alle irgendwann mal treffen müssen. Meine heutige Gesprächspartnerin hat damals mit 30 einen radikalen und ziemlich unkonventionellen Weg eingeschlagen. Sie ist nämlich in ein Kloster eingetreten. Schwester Manuela, schön, bist du heute hier bei mir im Studio. Herzlich willkommen. Kannst du dich noch erinnern, wann so das erste Mal war, als du dir wirklich ernsthaft überlegt hast, doch, ins Kloster gehen, das wäre was für mich?
Ja, also ich habe mich im Firmenkurs eingeschrieben, mit 18.
So als Vorbereitung auf die katholische Firma.
Ja, genau. Ja. Und ich war eigentlich gar nicht religiös, aber ich hatte einen Freund, der sehr religiös war und ich wollte ihm zuliebe das trotzdem machen, weil eigentlich interessiert hat es mich nicht. Und da war ein Firmenleiter, es gab so Kleingruppen und junge Leute, die diese so ein bisschen begleiteten und einer hat bei der Vorstellungsrunde irgendwie gesagt, er könne sich vorstellen, in ein Kloster zu gehen. Und da habe ich gedacht, nö, gar nicht. Und während dem Firmenkurs, ja, ist meine Beziehung zu meinem Freund in Brüche gegangen und es waren noch andere schwierige Situationen, sodass ich ziemlich so den Boden unter den Füßen verlor. Und während dem Firmenkurs habe ich dann aber auch den Glauben gefunden und wir haben eine Nonne besucht in einem Kloster in Deutschland. Die hat mich irgendwie so überzeugt, dass ich nach diesem Treffen gedacht habe, ja, warum eigentlich nicht?
Also wirklich innerhalb von ein paar Monaten war das wahrscheinlich, oder? Ja. Von gar nicht gläubig, keine Chance, bist du wirklich, das könnte ich mir vorstellen.
Genau, ja.
Oh, wow. Und dann vielleicht, also damals warst du ja 18, das ist auch schon, also auch noch eine Zeitspanne dazwischen. In den Jahren so ein bisschen später, ich weiß nicht, so Mitte 20 vielleicht bis 30, wie sah da dein Leben aus, bevor du eingetreten bist ins Kloster?
Also zuerst habe ich gearbeitet, ich habe auch dann die Matura begonnen nachzuholen. Nach der Matura habe ich dann Mathematikstudium begonnen. Ich habe dann auch eine Bewegung kennengelernt und mich dort engagiert. Also das sind so neuere Bewegungen innerhalb der katholischen Kirche. Und ich habe mich eben sehr in dieser Jugendgruppe engagiert, auch in der Pfarrei. Und dann die 2 Jahre, bevor ich eingetreten bin, da habe ich einfach gemerkt, also ich habe das Mathematikstudium aufgegeben, weil ich einfach mit diesem Druck nicht umgehen konnte und psychisch auch ziemlich am Ende war. Und ich habe gemerkt, dass ich, weil die Frage wurde dort so drängend, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Was willst du? Und ist nicht Kloster, die Idee, die da immer wieder kam, ist das nicht doch etwas für dich? Und ich merkte einfach, ich brauche viel Zeit jetzt, um mir diese Fragen zu beantworten. Und das kann ich nicht, wenn ich da ständig noch im Job sitze und in der Jugendgruppe. Und da habe ich mich entschlossen, in ein katholisches Bildungshaus zu gehen. Und dort gab es auch so wie eine Hausgemeinschaft, in der ich dann mich zurechtfinden musste.
War das in Zürich oder wo war das?
Nein, das war in Fribourg.
In Fribourg. Und wie lange warst du da in dem Haus und wie bist du von da aus dann bis zur Entscheidung gekommen, so doch, das Klosterleben möchte ich mal ausprobieren?
Also ich war etwa 2 Jahre da und ich hatte, also gerade ein paar Wochen bevor ich dorthin ging, war ich schon in meiner Gemeinschaft, wo ich jetzt bin, in Katzis, mitleben. Also ich war einen Monat dort und habe Kloster ausprobiert.
Aber also so als Gast warst du einen Monat im Kloster einquartiert und hast so ein bisschen dort mitgelebt.
Ja, genau. Und ich war dann immer in Kontakt mit der Gemeinschaft während der Zeit, als ich in Fribourg war. Und ja, habe dann einfach noch einige Fragen offen gehabt. Und dann hat mich die Gemeinschaft eingeladen auf eine Reise nach Südfrankreich an die Wurzeln des Ordens, wo sie hinfuhren. Und da bin ich dann mitgegangen. Und dort, so in dem Haus, in dem unser Ordensgründer, der Dominikus, gelebt hat, also irgendwie hat einfach so viel gepasst. Was ich vom Dominikus erfahren habe dort, habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich will oder das, was mich fasziniert oder was zu mir passt.
Und was war das genau? Kannst du das in Worte fassen?
Ja, also zum Beispiel, Ich habe so ein Bibelwort, das mich immer wieder fasziniert hat, das mich immer wieder angesprochen hat. Das heißt, so soll euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und wir haben da in dem Haus, wo Dominikus gelebt hat, haben wir einen Gottesdienst gefeiert und haben wir die Texte genommen, die die Kirche für das Fest, also den Gedenktag des heiligen Dominikus vorsieht. Mhm. Und da kam genau diese Evangeliumstelle, die mich immer wieder so angesprochen hat.
Kannst du sie noch mal kurz zitieren?
So soll euer Licht leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Also eure guten Werke, was ist damit so gemeint?
Also ich verstehe halt einfach, dass ich so leben soll, dass sie eigentlich an mir irgendwie ablesen können, wie Gott ist, eben barmherzig und gütig zu allen Menschen und dass er nur das Gute will.
Und dass du das so ein bisschen vorlebst.
Ja, genau.
Auch.
Ja.
Seit 2008 lebt Schwester Manuela nun im Dominikanerinnenkloster in Katzis. Sie war 30 Jahre alt, als sie dort das Postulat anfing, die erste Phase der Ausbildung. Die hat bei Manuela ein Jahr gedauert, danach wurde sie offiziell eingekleidet. Sie bekam das typische bodenlange Gewand und einen weißen Schleier. Es folgen zwei weitere Ausbildungsphasen, die auch kirchenrechtlich festgeschrieben sind. Das Ziel ist dann das Gelübde auf Lebenszeit, die sogenannte ewige Profess. Danach tragen die Dominikanerinnen einen schwarzen Schleier. Schwester Manuela verbrachte insgesamt 9,5 Jahre in der Ausbildung und diese lange Zeitperiode soll sicherstellen, dass die Kandidatinnen eben genug Bedenk- und Gewöhnungszeit haben, bevor sie sich wirklich ein Leben lang an die Ordensgemeinschaft binden. Allerdings ist das mit dem Nachwuchs ein Problem. Im Kloster Katzis leben heute noch 40 Schwestern, Tendenz sinkend. Und mit ihren 46 Jahren ist Manuela dort eine der jüngsten. Nur 3 Frauen sind noch jünger.
Also du warst so Mitte 20, hast in dem Religionshaus gelebt in Fribourg, 2 Jahre. Während dieser Zeit so ein bisschen für dich selber geklärt, ob du wirklich in ein Kloster möchtest. Und dann warst du mal dort, hast das ausprobiert. Und während dem Ausprobieren habt ihr diese Fahrt unternommen. Mhm. Und dann hast du für dich so ein bisschen gemerkt, doch, das ist das, was ich will.
Ja.
Und dann warst du 30, hast dich dazu entschlossen, nach Katzis zu ziehen. Das ist ein kleines Dorf, Kanton Graubünden, mitten in den Bergen in der Schweiz. Wie sieht so ein typischer Alltag aus während der Ausbildung? Kannst du mich einfach mal so mitnehmen durch einen klassischen Tag? Wann fängt der an? Was machst du und was kommt dann?
Also, der Alltag beginnt morgens früh mit dem Morgengebet, Laudes heißt das. Mhm. Es geht so eine halbe Stunde etwa. In der Regel gibt es dann den Hauptgottesdienst, die Eucharistiefeier oder Heilige Messe. Mhm. Dann gibt es Frühstück.
Ah, also das ist alles noch vor dem Frühstück?
Ja, das andere ist vor dem Frühstück, ja.
Man muss schon ein Frühaufsteher sein fürs Kloster.
Ja, das muss man, ja. Okay. Aber das gewöhnt man sich auch dran. Mhm. Und dann nach dem Frühstück gibt es noch das Rosenkranzgebet, das man zusammen betet. Oder inzwischen auch gibt es die Möglichkeit, einen Spaziergang zu machen und das alleine zu beten. Mhm. Dann gibt es Zeit für ein persönliches Gebet, eine Stunde, wo man in Stille irgendwo in die Kapelle kann oder einen Schrifttext betrachten oder was auch immer. Mhm. Und dann um 8:45 beginnt die Arbeitszeit.
Also Arbeitszeit, Klosterarbeiten.
Ja.
Was ist das zum Beispiel im Garten, in der Küche?
Also jetzt eben in der Arbeitszeit bleibt man eher im Kloster. Also das kann in der Küche sein. Jetzt im Moment haben wir Angestellte in der Küche und keine Schwester mehr. Mhm. Ich habe so Spezialaufträge bekommen.
Was hast du gemacht?
Zum Beispiel für die Noten der Zither gab es eben neue Noten, neue Lieder und da musste ich das übertragen. Die Akkorde eintragen, das weiß ich noch. Und ich glaube, zum Teil Computerarbeiten.
So administrative Arbeiten auch einfach.
Ja, genau, so administratives. Aber eben, es kann gut sein, dass man auch im Garten arbeitet oder beim Bügeln hilft. Oder
also Hausarbeiten, alles, was irgendwie anfällt im Kloster.
Genau, ja. Ja, vor allem das.
Also der ganze Tagesablauf hört sich so sehr durchgetaktet an und ist auch so sehr, also jeden Tag wieder dasselbe, oder?
Ja, eben, also so steht es geschrieben. Also das war jetzt ja nur der Morgen, da gibt es Mittagessen und dann eben am Nachmittag hatte man in der Ausbildungszeit Unterricht oder eben Studiumszeit. Und am Abend dann damals das Abendessen und dann das Abend- und Nachtgebet. Und das ist so schön durchgetakt, das stimmt. Aber also ich war dann überrascht, wie oft dieser Alltag dann doch anders ist, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, dann ein Fest ist und dann macht man es doch anders. Oder dann ist am Abend irgend noch was, was man für die Leute anbietet und damit das dann zusammengeht, macht man alles dann eine halbe Stunde früher fertig. Und das unterbricht eigentlich recht oft dann doch den gewohnten Rhythmus des Klosteralltags.
Ja, weil ich habe mich gerade gefragt, also ich glaube, auf mich würde das sehr abschreckend wirken, wenn man so weiß, es ist jeden Tag genau das Gleiche, in dieser halben Stunde das, dann das, dann das. Ja. Ist das nicht auch so ein bisschen einengend?
Also für mich war das gar nicht einengend. Ich bin ein sehr durchstrukturierter Mensch und ich habe mir eigentlich vorher auch schon so eine Tagesstruktur zurechtgelegt.
Wir haben in diesem Podcast-Format immer noch so ein bisschen so ganz schnelle Fragen. Ja. Also ich stelle dir ganz schnelle, kurze Fragen und du kannst einfach so möglichst intuitiv, spontan und kurz darauf antworten. Was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
Welche Freizeit?
Gibt es keine Freizeit?
Wie im Moment eben nicht mehr, nein. Also ja, ich habe einfach so viele Aufgaben jetzt so auf mich genommen. Auch auswärtige Aufgaben, dass ich nicht so viel Freizeit habe.
Bist du ein Workaholic?
Ja, man kann vielleicht befürchten. Okay. Aber stricken vielleicht.
Stricken, okay. Alles zusammengerechnet, so im Schnitt, wie lange betest du pro Tag?
4 Stunden etwa, so 3,5 bis 4 Stunden.
Das ist das Nervigste an meinem Schwesterngewand.
Da habe ich nichts Nerviges.
Kannst du Velo fahren?
Nein. Vielleicht ist das Nervigste die weiße Farbe. Man wird so schnell schmutzig.
Vielleicht, um das kurz zu visualisieren, du trägst fast ein bodenlanges, weites, weißes Gewand, nicht schwarz, sondern weiß, und einen schwarzen Schleier dazu. So lebe ich meine Individualität aus.
Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich eine sehr individuelle Aufgabe, weil ich als einzige im Moment auswärts arbeite in einer Hochschule. Ja.
Das vermisse ich am meisten aus meinem Leben vor dem Kloster.
Oh, das ist schon lange her. Selber kochen.
Ha. Das ist mein Lieblingsort im Kloster.
Mein Zimmer, vielleicht noch die eine Kapelle, die uns allen sehr wichtig ist. Eine kleine Kapelle, also das nennen wir Heiligtum.
Und davon abgesehen hast du aber gesagt, dein Zimmer, also ihr habt alle einzelne Zimmer.
Ja, genau.
Wie muss man sich das vorstellen?
Sehr klein. Also es hat einen großen Schrank drin, ein Bett, einen Tisch, einen kleinen, eine Waschgelegenheit mit einem kleinen Büchergestell. Und dann hat nicht mehr viel mehr Platz. Also aber bei mir, ich habe noch so mit einer Holzkiste so wie eine Meditationsecke eingerichtet. Ich bete oft auch in dieser Meditationsecke in meinem Zimmer. Eine Schwester in einem anderen Kloster, wo ich also auf der Suche war, wo ich auch mal reinschaute, hat mir erklärt, im Kloster sagen wir dem Zimmer Zelle. Und das ist wie bei den Bienenwaben, dort gibt es auch die Zellen und das ist der Ort in der Wabe, wo die Biene sich entwickeln kann. Und darum nennt man im Kloster die Zellen auch Zelle, weil das ist so der Ort, wo man sich spirituell, geistig entwickeln kann. Und bei uns ist es tatsächlich auch so, wir haben die Regel, dass wir nicht in die Zimmer der anderen Schwestern gehen.
Also doch auch so ein gewisser Rückzugsort. Du hast vorhin schon gesagt, du bist momentan die Einzige bei euch im Kloster, die noch arbeitet extern. Was machst du genau?
Ich bin Studienleiterin an der Theologischen Hochschule in Chur.
Wie oft bist du dann auch wirklich extern am Arbeiten?
Also eigentlich sind es während dem Semester 2 Tage, manchmal dann auch mehr, wenn Prüfungen sind. Ich habe eine 45%-Stelle, das ist dann im Klosteralltag aufgerechnet 3 Tage. Und manchmal kann ich auch im Homeoffice im Kloster dann was erledigen.
Und wenn du im Kloster lebst, bekommst du da einen Lohn oder wie funktioniert das finanziell?
Also finanziell habe ich kein eigenes Konto, auch wenn ich extern arbeite.
Das heißt?
Also wir haben nur unser Konto vom Kloster, also wir haben, glaube ich, mehrere, so viel ich weiß. Mit Geld und Buchhaltung habe ich nicht viel zu tun. Aber mein Lohn geht aufs Klosterkonto. Und wenn ich was brauche, dann gehe ich zur Oberin und sage, ich brauche mal ein paar neue Schuhe, weil die alten kaputt sind, darf ich mir welche kaufen? Und dann sagt sie, ja, kannst du. Dann gehe ich das einkaufen und gebe die Abrechnung wieder ab.
Durftest du schon mal was nicht kaufen?
Nein, eigentlich nicht. Weil, ja, ich denke, man überlegt sich ja dann schon auch, brauche ich jetzt das wirklich? Ich glaube, einmal gab, ich weiß jetzt nicht mehr genau was, gab es einen Rucksack, einen neuen brauchte ich. Und dann sagte die Oberin, wir haben so viele Rucksäcke im Dachboden, kannst nicht mal schauen, ob da was für dich ist. Und dann habe ich halt einen alten von dort runtergeholt.
Und der war in Ordnung?
Ja, ja. Ich hätte mir natürlich einen anderen gekauft, aber...
Okay. Ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Entscheidung, wenn man sich für ein Leben im Kloster entscheidet, wozu verpflichtet man sich da genau?
Also wenn man sozusagen sich entscheidet, für immer zu bleiben, dann in unserem Orden legt man eigentlich nur das Gelübde des Gehorsams ab. Gehorsam gegenüber der Priorin, also das ist die Oberin, also der aktuellen und ihren Nachfolgerinnen, gegenüber der Ordensregel und gegenüber Gott, glaube ich, auch noch.
Glaubst du?
Ja, ich erinnere mich nicht mehr, war schon länger. Und in der Ordensregel haben wir natürlich dann auch, also was man so typischerweise kennt vom Klosterleben her, also dort ist auch die Ehelosigkeit drin und es ist auch die Armut drin. Wobei Armut jetzt bei uns klar definiert wird, heißt nicht, dass ich gar nichts besitzen kann. Ich kann Erbschaften empfangen. Und die werden dann auf dem Klosterkonto speziell markiert, dass das sozusagen mein Geld ist, wenn ich das will.
Ja, also das wird nicht automatisch dann auch aufgeteilt an alle?
Nein.
Ja, okay. Ja. Und du hast schon gesagt, Ehelosigkeit, also man kennt es auch so ein bisschen unter dem Begriff Keuschheit. Das bedeutet genau, dass du eigentlich dich dazu verpflichtest, auf eine körperliche Beziehung mit jemandem zu verzichten,
genau,
oder?
Ja.
Wie ist das für dich?
Also das ist eigentlich ein Gelübde, wo ich jetzt fast am wenigsten Probleme habe.
Ja?
Ja, also es ist natürlich immer die Frage, was mache ich mit meiner Sexualität, weil nur wenn man ins Kloster geht, legt man die Sexualität nicht ab. Also man muss einen guten Umgang damit finden und ich bin vielleicht auch immer noch auf der Suche. Ich habe mich sogar auch mal verliebt, als ich schon im Kloster war.
Ja, also und was ist dann passiert? Oder wie bist du damit umgegangen? Ja.
Also eben, ich habe mich zuerst mal gefreut. Ja, ist doch schön, wenn man merkt, ja, man ist noch ein Mensch.
Ja.
Und ist ja schön, sich zu verlieben. Und mir war aber von Anfang an klar, dass ich mein Leben so, wie ich es jetzt lebe, weiterleben will, weil mich das erfüllt. Und das heißt einfach, dass ich ja die Gefühle haben darf, aber ich muss sie ja nicht dann in Tat umsetzen.
Also
ja.
Da ist dann nichts raus geworden, aber es ist passiert.
Ja.
Und du hast gesagt, Ehelosigkeit ist für dich noch das einfachste Gelübde eigentlich. Welches ist das Schwierigste?
Also ich glaube, der Gehorsam, weil ich habe schon eigene Vorstellungen und einen eigenen Kopf.
Ja. Kannst du mir ein Beispiel nennen oder gibt es da irgendeine bestimmte Situation, die so ein bisschen für das steht?
Also es ist jetzt schon länger her, da war ich noch in der Ausbildungszeit, da wollte ich kontemplative Exerzitien machen. Und die,
was ist das genau?
Also Exerzitien sind einfach so Besinnungstage. Eigentlich geht es immer in diesen Besinnungstagen, dass man ja die Beziehung zu Gott pflegt oder vertieft. Und es gibt eben auch die kontemplativen Exerzitien, wo man vor allem mit dem Herzensgebet unterwegs ist. Also das ist, dass man sich einen Satz sozusagen sucht. Das Grundding ist, Herr Jesus Christus, hab Erbarmen. Und das mit dem Atem verbindet und eigentlich versucht, ganz leer zu werden mit den Gedanken. Also dass eben Gott sprechen kann und nicht mehr ich spreche, damit ich eben hören kann, was er mir sagt. Und das ist eine sehr anspruchsvolle Methode, weil wenn man so, also das ist dann auch mit totalem Schweigen die ganze Woche und
ist das so ein bisschen meditationsmäßig,
ja, vielleicht? Ja, genau. Und da kommt natürlich auch sehr viel hoch.
Und was war dort genau die schwierige Situation mit dem Gehorsam?
Die schwierige Situation eben war, dass ich das machen wollte und die Noviziatsleiterin sagte, das ist nicht, noch nichts für dich, das ist zu früh. Und sie selber nahm daran teil und da habe ich sehr daran gekaut.
Ja. Und durftest du es später noch machen?
Ja, später habe ich es dann mal gemacht, ja.
Okay.
Mehrmals, ja.
Okay, und trotz so ein bisschen Zweifel hin und her, nach 9 Jahren waren es bei dir, bist du dann trotzdem an dem Punkt angelangt, als du für dich entschieden hast, doch, ich will das, ich möchte die ewige Profess ablegen, wie es heißt. Kannst du mir erzählen, was da passiert ist an dem Tag, wie ist das abgelaufen?
An dem Tag von der ewigen Profess, also da gab es ja natürlich zuerst, also natürlich das Morgengebet und dann Frühstück und es gibt dann auch einen Festtisch beim Frühstück, wo die Schwester, also eben in, damals ich, mit der Priorin zusammen und der Noviziatsleiterin und dann machen die Schwestern auch so Beiträge, ein Gedicht oder irgend sowas, also. Und dann ist der Gottesdienst, der ging 2 Stunden.
Oh, wow.
Mein Vater sagte, das ist jetzt 2 Stunden gegangen und man hat es nicht mal gemerkt. Weil das, ja, es war sehr schön, also ein sehr schöner Gottesdienst. Den habe ich auch so ein bisschen ausgewählt, was für Musik und ein gewisser Ablauf ist natürlich vorgegeben. Was ich sehr eindrücklich fand, ist, also es gibt dann so eben einen Teil, wo die Priorin fragt, also den Namen aufruft und dann sagt man Azum, ich bin hier, hier bin ich. Und dann fragt sie, was möchtest du? Und dann sagte ich, die Gnade Gottes und die Ihre. Mhm. Und dann, das war sehr eindrücklich, dann legt man sich auf den Boden und dann kommt die Allerheiligen Litanei, wo man Heilige anruft, also wo wir ja glauben, dass die bei Gott angekommen sind und auch für uns Fürsprache einlegen. Und die ganze Kirche betet eigentlich für mich. Und das war, also ich bin dann so am Boden gelegen. Mhm. Und wusste, jetzt betet die ganze Kirche für mich und auch der ganze Himmel. Und das war sehr eindrücklich. Und dann kniet man sich eben nieder vor der Priorin und eben verspricht dieses Versprechen. Ich, Schwester Manuela, verspreche dir, Schwester Agnes war das damals, und eben gehorsam. Und ich weiß nicht mehr auswendig, die Professformel. Ich musste sie auch nicht auswendig wissen, weil man hat sie auch aufgeschrieben auf ein schönes Papier und dann am Schluss auch unterschrieben.
Ja. Das, also mit, also doch eigenen, auch so ein bisschen wie ein Vertrag.
Ja, genau. Ja, eigentlich ist es wie ein Vertrag, ja.
Ja,
ja, und dann gab es natürlich ein festliches Essen. Also ich habe mir Grillade gewünscht, damit alle zusammen, es war Sommer und dann haben wir beim Autounterstand die Autos weggestellt und eine Grillade für alle gemacht und
also alle zusammen draußen um den Grill.
Genau, ja. Ja, genau.
Wenn du jetzt so zurückdenkst, diese Ausbildungszeit, was waren dort die schwierigsten Momente oder die schwierigsten Phasen?
Also die allerschwierigste Phase war, als jemand Neues kam. Also es war eine schwierige Situation überhaupt, weil wir einen großen Umbau innerhalb des Klosters hatten. Und ich hatte im Studium, ich habe Theologie studiert, im Studium hatte ich ein sehr strenges Semester, sodass ich merkte, ich schaffe das mit dem Umbau einfach nicht und hatte dann ein Zimmer im Priesterseminar und war dann nur am Wochenende zu Hause. Und irgendwie all das zusammen hatte ich wie das Gefühl, ich bin völlig aus der Gemeinschaft raus. Ich habe irgendwie die gemeinsame Geschichte des Umbaus verpasst und irgendwie war es auch schwierig mit der Neuen, die kam. Und ich hatte einfach manchmal das Gefühl, die sind so abweisend mir gegenüber und ich hatte manchmal wie Angst, dass sie mir sagen, du kannst morgen gehen, wir wollen dich nicht mehr quasi.
So, weil auch noch jemand anderes Neues gekommen ist und so ein bisschen deinen Platz auch eingenommen hat. Und was ist dann passiert?
Sie ist wieder gegangen. Und der Umbau war fertig und das Semester war auch fertig und ich war wieder zurück. Und irgendwie hat sich das alles dann gelöst, ja.
Okay.
Und ja, es war noch interessant, weil, also ich hatte noch 1-2 Mal so wirklich so, willst du das wirklich, kannst du das, so. Und jedes Mal, als das so kam, kam irgend so ein Zeichen und mir sagte, doch, das ist dein Ort.
Zum Beispiel?
Also ein Beispiel war, dass ich dann gebeten wurde von irgendeiner Zeitschrift oder so, ob ich meine Berufungsgeschichte aufschreiben könne, also noch bevor da diese Krise war. Und das kam dann genau zu dieser Zeit raus und wir haben es dann auch bei der Tischlesung vorgelesen und da habe ich gedacht, mei, das habe ich geschrieben und das stimmt eigentlich auch.
Also konntest du dich nochmal so ein bisschen darauf zurückbesinnen, was deine Motivation ursprünglich war?
Genau, ja. Und was ich auch gemacht habe, ist mit der Zeit, weil ich war so unsicher, ich hätte am liebsten wäre mir gewesen, wenn Gott mir so schriftlich auf schwarz auf weiß auf einem Papier geschrieben hätte, was ich jetzt tun soll, ins Kloster gehen, also bevor ich ins Kloster gegangen bin oder nicht oder so. Und dann habe ich mir irgendwann in der Ausbildungszeit einfach habe ich mit Gott einen Pakt geschlossen und habe ihm gesagt, wenn das nicht mein Ort ist, wo ich sein soll, dann musst du irgendwas tun, dass ich gehen muss. Und das hat er nie getan.
Das ist bis jetzt nicht gekommen?
Nein.
Okay. Jetzt noch eine weitere Frage, die mich natürlich so umtreibt, wenn ich so von außen auf Klöster auch schaue. Ich frage mich, wie ist das für dich? Wie gehst du persönlich mit der doch auch zum Teil sehr gewaltvollen Geschichte der katholischen Kirche um, mit den Missbrauchsfällen, die auch immer wieder rauskommen? Es ist ja doch auf eine Art so ein bisschen dein, also ist mir klar, das stimmt jetzt nicht ganz in dem Kontext, also ein bisschen dein Arbeitgeber oder die Institution, wo du dein Leben verbringst. Wie gehst du damit um, persönlich?
Also zum einen muss ich sagen, Kirche ist für mich in erster Linie mal die Gemeinschaft der Gläubigen, wo ich auch ein Teil bin. Aber es betrübt mich natürlich sehr, dass solche Dinge passieren. Also sie passieren auch außerhalb der Kirche, aber das ist keine Entschuldigung, weil gerade in der Kirche, wo wir eigentlich etwas anderes leben wollen, ist es besonders schlimm, wenn dann solche Sachen trotzdem passieren. Andererseits merke ich, manchmal wird mir die Diskussion auch einfach zu viel und die Anschuldigungen, weil eben außerhalb der Kirche passiert das auch, und ich kenne viele Priester, die eben sich kaum mehr in der Öffentlichkeit als Priester sozusagen outen dürfen, ohne dass sie gleich schon beinahe als Missbrauchstäter angesehen werden. Wenn man die Zahlen hingegen anschaut, sind über 90, ich glaube sogar über 95% der Priester, die sich nichts zu Schulden lassen, kommen. Und dann muss man sagen, das ist dann auch unverhältnismäßig, wie man zum Teil reagiert.
Und trotzdem ist es ja was von außen sehr klar mit euch, ja, mit dem Kloster in Verbindung gebracht wird. Oder wie, ja, gehst du damit um?
Ich merke, ich versuche, also ich möchte es nicht bagatellisieren, wenn mich jemand auf so etwas anspricht. Ich versuche aber auch, die Verhältnisse zu klären. Und was mir vor allem auch wichtig ist, dass ich mit meinem Leben auch zeigen möchte, dass es auch anderes gibt, dass die Kirche nicht nur das ist, sondern dass es uns in erster Linie um die frohe Botschaft geht und dass das auch Realität ist, nicht nur das andere.
Also wenn du jetzt von heute nochmal zurückschaust, du bist mittlerweile seit 17 Jahren im Kloster. Dieser Entscheid damals, eben soll ich das nicht, beschäftigt dich das immer noch oder bist du da so ein bisschen drüber hinweg?
Nein, eigentlich in den meisten Fällen. Ich denke, da ist das Gelübde auch ein bisschen, dass ich mich ja mal entschieden habe. Und also ich habe ein öffentliches Versprechen abgelegt, dass ich dieses Leben leben will, und das nach 9 Jahren Prüfungszeit, wo man auch mal ein bisschen zur Ruhe kommt und sagt, ja, also wenn es jetzt nicht gerade sehr arg ist und ich einfach merke, ich kann da wirklich nicht mehr, ich sterbe da also innerlich völlig ab, wenn ich da noch weiter sein muss, dass man auch, wenn mal so etwas ist, wo man merkt, das passt mir jetzt nicht so, dass man da versucht irgendwie da einen Weg zu finden, das auszuhalten und zu schauen, wie es weitergeht.
Gäbe es theoretisch, falls dieser Punkt doch mal kommen sollte, gäbe es eine Möglichkeit, dass du auch wieder austreten könntest?
Also die Möglichkeit gibt's, weil was wir abgelegt haben, ist eben ein öffentliches Gelübde, ein öffentliches Versprechen, das kann gelöst werden vom Bischof, theoretisch. Aber das Ziel ist natürlich ein anderes.
Ist es schon mal vorgekommen bei euch in der Gemeinschaft?
Ja, das ist schon vorgekommen, ja.
Noch eine sehr allgemeine letzte Schlussfrage. Was gibt es dir ganz persönlich zu glauben?
Ich merke, dass es mir irgendwie wie Sicherheit gibt, weil ich es nicht allein machen muss. Wir glauben, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist und dass er uns eigentlich schon gerettet hat. Und manchmal merkt man, wenn man in die Welt schaut, denkt man, nö, da ist noch gar nichts gerettet, da ist alles nur mies, also gerade in letzter Zeit. Und wenn man das eigene Leben betrachtet, merkt man auch manchmal, oh, da bin ich nicht so, wie ich eigentlich gern sein würde, und da auch nicht. Aber ich muss mich nicht selber von dem befreien, weil eigentlich bin ich schon befreit. aber ich muss es einholen. Ich muss wie mich in das hineinstellen, was schon passiert ist.
Sie muss es noch umsetzen.
Ja, genau, ja, sozusagen. Also das ist sicher wichtig. Und einfach auch eine Freude. Also wenn ich im Glauben stehe und nicht so auf Einzelheiten schaue. Also man kann natürlich betrübt sein, eben gerade auch in der Kirche. Da sind die Missbrauchsfälle, da sind die Frauen, die nichts dürfen. Und ich bin noch eine Frau dazu. Und da ist das, was schief läuft. Und meine Mitschwestern, die haben wieder mal den Koller und schimpfen mit mir ständig. Und dann macht es gar keinen Spaß und dann geht man auch besser. Aber das Wesentliche ist eigentlich eben, wenn man auf Gott schaut, merke ich, dann entsteht in mir auch eine Freude. Und dann ist das alles andere so nebensächlich.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für dieses offene Gespräch, Schwester Manuela.
Danke auch.
Das war's auch schon für diese Woche mit NZZ Megaherz. Nächste Woche hört ihr hier wieder meine wunderbare Kollegin Jenny Rieger. Die hat nämlich mit einem Pfarrer gesprochen, der sich der Astrologie zugewandt hat. Mein Name ist Alice Grosjean. Habt eine schöne Woche, macht's gut und bis bald.